Marco Polo, der Kaufmannssohn aus Venedig, ist nicht nur von der Macht des Khan beeindruckt, sondern auch von dessen Weisheit und davon, wie ein Herrscher sich um sein Volk kümmert. Aus seiner Heimat Europa kennt er so ein fürsorgliches Verhalten nicht.
Für Marco Polo kann man sagen, der hat dieses Reich wirklich als ein Lernumfeld begriffen. Also da steckt sehr viel drin an Bereitschaft, vom Fremden zu lernen. Und es gibt viele Punkte, wo er seine Bewunderung für den Großkhan der Mongolen, für dessen Herrschaft, für die Wohlorganisiertheit des Reiches, für die Vorsorge, auch für die Bevölkerung, von der er sagt, dass es sie gegeben habe, gibt. Also dass er in der Lage war, Vorsorge zu treffen für die Versorgung der vielen Menschen in diesem Riesenreich, das ist für Europäer etwas Besonderes. So etwas gibt es ja eigentlich in Europa zu diesem Zeitpunkt nicht. Es gibt eine gewisse Form der Armenfürsorge, die sehr stark über die Kirche gesteuert wird. Es gibt natürlich den Grundgedanken der Barmherzigkeit gegenüber den Armen, aber es gibt eigentlich nicht so etwas wie ein staatlich kann man eigentlich noch gar nicht sagen. Es gibt kein wirklich herrschaftlich organisiertes Vorsorgesystem. Das heißt, Armut in Gestalt von Folgen von Missernten, in Gestalt von Folgen von Krankheiten, trifft die Menschen sehr unmittelbar. Und Marco Polo beschreibt das Reich des Großkhans so, dass man sagen kann, er findet, das läuft da viel besser. Das ist besser organisiert, es gibt Vorratsbewirtschaftung, die ist viel weiter gediehen als das aus Europa, und Venedig ist eine der reichen Städte in Europa, als er das aus Venedig im Speziellen kennt, und er ist voller Bewunderung dafür.
Wenn dem Kaiser gemeldet wird, die Menschen hätten eine schlechte Ernte gehabt und es fehle ihnen an Korn, dann erlässt er ihnen nicht nur die Steuer für das laufende Jahr, sondern er liefert ihnen von seinem Getreide, damit sie zu säen und zu essen haben. In solcher Weise zeigt der beste Herrscher seine große Güte.
Das ist unglaublich. Erzähl weiter.
Am Geburtstag legt sich der Khan mit Goldplättchen bestickte Gewänder an. Die 12.000 Fürsten und Ritter tragen in Farbe und Schnitt ähnliche Kleider wie der oberste Herrscher. Ich kann euch sagen, manche Kostüme sind bestickt mit Edelsteinen und Perlen und sind mehr wert als 10.000 byzantinische Golddukaten. Wenn der Khan sich zu trinken anschickt, erklingt Musik von unzähligen Instrumenten. Sobald der Kaiser seinen Becher hebt, fallen Fürsten und alle Geladenen ehrfurchtsvoll auf die Knie. Dann erst trinkt der Khan. Diese Zeremonie wiederholt sich, so oft er zu trinken anhebt.
Marco Polo beobachtet seine ungewohnte Umgebung genau. Er erkennt schnell, dass Menschen durchaus anders leben können, als er es von zu Hause kennt.
Vier Gattinnen hat der große Khan. Er nennt alle vier seine Hauptfrauen. Der älteste Sohn dieser vier wird nach seinem Tode der rechtmäßige Nachfolger. Jede Kaiserin ist umgeben von 300 reizenden, hübschen Jungfrauen. Der Hof einer Khansgattin zählt 10.000 Personen.
Und dann bewundert er noch etwas, das ganz ungewöhnlich ist. Das machen normalerweise Europäer nicht. Also die Vorstellung von Reichtum ist in Europa sehr stark an Gold gebunden. Münzen, die international benutzten Münzen, werden als Goldmünzen geprägt. Im Reich des mongolischen Großkhans ist schon 1285 etwa das Papiergeld eingeführt worden. Marco Polo ist der Erste, der ziemlich genau beschreibt, wie die Herstellung funktioniert, wie der Einsatz dieses Geldes funktioniert, und findet das großartig. Also er ist begeistert davon, denn die Kaufleute haben natürlich immer das Problem, wenn sie viel Gold mit sich führen, ist die Wahrscheinlichkeit, ausgeraubt zu werden, relativ groß. Und dieses Papiergeld, das man aber in den staatlichen Münzen eintauschen kann, das findet er sensationell gut. Und das ist etwas Merkwürdiges, denn normalerweise ist ja das, wofür die Menschen sich begeistern, ist Gold, Edelsteine, Perlen, ähnliches mehr. Also da, wo auch das Funkeln des Wertes mit drin ist. Marco Polo interessiert sich für etwas, das funktioniert.
Marco Polo beobachtet, wie das neuartige Geld hergestellt wird. Aus der Rinde des Maulbeerbaums lässt Kublai Khan das Papier für die Scheine herstellen.
Alle Geldscheine werden mit dem Siegel des Großkhan versehen. Er lässt davon eine solche Menge herstellen, dass man alle Schätze der Welt kaufen könnte. Nun versteht ihr, warum in keinem Schatzhaus der Welt solch ein Reichtum anwachsen kann wie im Tatarenreich. Ich übertreibe nicht, wenn ich behaupte, alle Mächtigen unseres Jahrhunderts besitzen nicht so viel wie der Khan allein.
Marco Polo hat eine schnelle Auffassungsgabe, spricht mehrere Sprachen, kann sich Dinge unglaublich gut merken. Er ist einfach sehr klug.
Wahrhaftig. Erst kurze Zeit war verflossen, seit Marco, Messer Nikolaus Sohn, sich am Hof des Großkhans aufhielt. Da war er schon vertraut mit den Sitten, mit ihrer Sprache und ihrem Schrifttum. Er konnte 4 Sprachen lesen und schreiben. Er war gescheit und verständig.
War gescheit und verständig.
Das sind Eigenschaften, die der Khan durchaus schätzt und die er nutzen möchte.
Denn der Khan regiert über ein unermesslich großes Reich. Er selbst kann nicht in alle Provinzen reisen, um über sie zu wachen und sich zu informieren. Also schickt er Abgesandte dorthin. Eines Tages auch Marco Polo.
Marco, mach dich für mich auf in die entferntesten Provinzen meines Reiches. Die Reisen dorthin dauern mehrere Monate. Berichte mir, was du siehst, die Lebensgewohnheiten meiner Untertanen, was sie essen, was sie trinken, woran sie glauben. Berichte mir von den Ereignissen dort.
Marco kannte die Wissbegierde des Großkhans. Daher prägte er sich auf seiner Botschaftstour jede Neuigkeit und jede Besonderheit gut ein, um ihm nachher ausführlich darüber referieren zu können.
Marco Polo interessiert sich eigentlich grundsätzlich für Bodenschätze und für die Förderung davon. Er interessiert sich für die Diamantenförderung, für das Perlenfischen und auch für die Steinkohle. Das beobachtet er mit Interesse, wie bestimmte Produkte hergestellt werden. Das gilt übrigens auch für das Salzgeld, das neben dem Papiergeld im Reich des Großkhans Verwendung fand. Und er beobachtet das immer alles sehr genau, wie es hergestellt wird, wie es verbreitet wird, wofür es eingesetzt wird, wie es funktioniert.
Nach Abschluss seiner Gesandtschaft geht Marco zur Berichterstattung zum Großkhan. Er erzählt ihm derart anschaulich über alles, was er gesehen und erlebt hat auf seiner Reise, dass der Großkhan und alle Zuhörer erstaunt zueinander sagen:
Wenn dieser gewandte Jüngling ein hohes Alter erreicht, wird er einst ein außergewöhnlich tüchtiger und weiser Mann sein.
Messer Markus Betragen gefiel dem Großkhan sehr. Er ehrte und begünstigte ihn dermaßen, dass die anderen Barone neidisch wurden. Diese Sonderstellung am Hofe ist der Grund, warum Messer Marco über jenes Land mehr weiß als irgendjemand. Er nutzte die Gelegenheit, die fremden Gebiete besser auszukundschaften als jeder Sterbliche vor ihm. Wie kaum jemand war er darauf bedacht, seine Kenntnisse zu vermehren.
Marco Polo beobachtet buddhistische Feuerbestattungen. Er sieht, wie Steine brennen, die in Europa noch unbekannte Steinkohle. Er beobachtet, wie der Khan entlang der Hauptstraßen Bäume pflanzen lässt, als Wegweiser und um Reisenden Schatten zu spenden. Und er erkennt begeistert, wie der große Herrscher das Verkehrswesen modernisiert. Am Wegesrand der großen Straßen errichtet der Khan ein ausgeklügeltes System von Stationen, wo die Reisenden ihre Pferde wechseln können.
So viel Macht und Größe hat noch nie ein Kaiser oder König oder Landbesitzer zeigen können. Denn dies ist die Wahrheit. Mehr als 200.000 Pferde werden auf den Stationen gehalten, stets einsatzbereit für die Durchreisenden. Wohl eingerichtete und reich ausgestattete Häuser gibt es mehr als 10.000. Alles ist prächtig und wertvoll. Man findet kaum passende Worte.
Als hoher Staatsbeamter reist auch Marco Polo zu Pferd durch das Reich, im Auftrag der Steuer- und Salzbehörde des großen Khan.
Denn wer mit Salz handelte, der brauchte vom Staat eine Lizenz und musste Steuern zahlen.
Im Auftrag des großen Khan reitet Marco Polo nach Kinsei, heute bekannt als Hangzhou. Die Stadt ist der Hauptumschlagplatz für Salz, das in der Nähe aus dem Meer gewonnen wird. 3 Jahre wird Marco Polo hier leben. In einer reichen Stadt, die ihn an Venedig erinnert.
Als erstes wird angegeben, dass der Stadtumfang 100 Meilen misst und dass es 12.000 steinerne Brücken gibt. Unter fast allen Brückengewölben können die großen Schiffe passieren. Es soll sich niemand wundern über die unzähligen Brücken. Man darf nicht vergessen, die ganze Stadt ist im Wasser gebaut und von Wasser umgeben.
Wie Venedig?
Ja, genau. Und alle Straßen von Kinsai sind mit Steinen und Backsteinen gepflastert.
Was? Das würde ich mir für Genua auch wünschen.
Nach 3 Jahren in der Handelsstadt unternimmt Marco Polo weitere Reisen in das große Reich des Mongolenherrschers, sogar in den feuchten tropischen Dschungel Burmas und Vietnams.
Wie es während all seiner Reisen seinem Vater und seinem Onkel ergeht, das wissen wir nicht. Marco Polo schreibt nichts darüber auf. Wir können aber vermuten, dass sie als Kaufmänner ihrem Handel nachgegangen sind.